Hallo, liebe Podcast-Fans. Zum Abschluss des ersten Mole-Podcast-Jahres habe ich nochmal einen richtigen Knallergast für euch. Aber dazu gleich mehr. Zuerst werden mein Kollege Jakob Diehl und ich die Lernplattform Ilias in einem schnellen Steckbrief vorstellen. Was ist Ilias?
Ilias ist eine E-Learning-Plattform mit einer Vielzahl an Funktionen zum Selbststudium, aber auch zur Zusammenarbeit und Kommunikation.
Wofür steht die Abkürzung Ilias?
Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperationssystem.
Wie ist Ilias organisiert?
Als Verein. Daher lautet der vollständige Name Ilias Open Source E-Learning e.V. Der Verein koordiniert die Open Source Community und sorgt so für stetige Entwicklung und Nachhaltigkeit.
Seit wann haben wir Ilias an der Hochschule Wismar?
Seit gut 15 Jahren.
Wie viele Kurse und aktive Studierende hatten wir dieses Jahr bisher auf Ilias?
Seit Anfang 2018 waren über 3000 Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform online. In ungefähr 60 Kursen wurde in diesem Zeitraum gearbeitet. Die am intensivsten genutzten Kurse stammen aus dem Bereich der Wirtschaftsmathematik.
Liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir Ihnen heute Ilias etwas genauer vorgestellt haben, hat natürlich einen Grund. Und der hat etwas mit unserem besonderen Gast zu tun. Wir haben die Ehre, Matthias Kunkel bei uns im Pela-Studio begrüßen zu dürfen. Er ist der Geschäftsführer und Produktmanager von Ilias. Herzlich willkommen, Herr Kunkel.
Ja, hallo.
Was verschlägt Sie denn die weite Strecke von Köln ins schöne Wismar?
Ja, wir haben hier heute einen spannenden Termin, wo wir ein Projekt vorstellen, das auch mit Ilias läuft und wo auch Ilias selber daran beteiligt ist, heißt Optis und zielt darauf ab, Studierenden der MINT-Fächer ihre Mathematikkenntnisse verbessern zu helfen. Deswegen bin ich hier eingeladen worden und freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Sie sind der Geschäftsführer von Ilias. Wie sind Sie eigentlich zu Ilias gekommen?
Naja, eigentlich ist es ganz einfach, ich habe es mir ausgedacht. Also wir mit vier anderen, ich sage immer, es gibt, Ilias hat fünf Väter und keine Mutter. Und wir haben das vor 21 Jahren, 97, uns an der Uni Köln ausgedacht, um den Studierenden an so einer großen Massenuniversität wie Köln eine Plattform zu geben, eine Umgebung zu geben, wo sie halt eben Materialien finden und ihr Studium damit selber auch besser unterstützen können. Und so sind wir halt dazu gekommen. Wir wollten gar keine Software entwickeln. Wir wollten eigentlich nur so ein Angebot machen. Aber da es damals solche Lernplattformen noch gar nicht gab, zwar gab es Foren und Wikis und so weiter, oder Wikis vielleicht auch noch nicht, aber Foren, Dateien, sowas gab es natürlich, aber es gab das nicht zusammen in einer einheitlichen Umgebung. Und da haben wir gedacht, das wäre ganz gut, wenn es das gäbe, dann wäre das, würde das eher akzeptiert werden. Und dann mussten wir das selbst entwickeln und so entstand dann Ilias. Und das brauchte seinen Namen und da haben wir das so genannt.
Mhm. Ja, danke. Herr Kunkel, was schätzen Sie, wie viele aktive Ilias-Installationen gibt es ungefähr auf der Welt? Und wo sind die?
Oh, das kann man eigentlich nicht beantworten, weil, also zumindest kann ich keine verlässliche Zahl nennen. Das liegt einfach daran, dass ja jeder sich Ilias runterladen kann als Software. Ist ja eine Open-Source-Software. Man muss sich also bei uns nicht registrieren und folglich wissen wir nicht unbedingt, wie viele es gibt. Wir haben zwar, man kann sich zwar freiwillig registrieren und da liegt die Zahl inzwischen so bei 12.000, aber es kann sein, dass es noch viel, viel mehr sind. Und von den 12.000 wissen wir natürlich auch nicht immer, ob die alle noch genutzt werden, sondern vielleicht hat das jemand einfach nur mal probeweise und nach einem halben Jahr dann wieder eingestellt. Aber irgendwo so im fünfstelligen Bereich wird es wohl sein. Und natürlich eine starke Verbreitung im deutschsprachigen Bereich, aber eben auch in anderen Ländern. Und wir haben eine User-Community in den Niederlanden, in Italien. Wir haben Ilias wird in Japan und in Kanada genutzt. Also es ist immer ganz lustig, dann, wenn man dann plötzlich mal eine Mail von irgendwoher bekommt und dann Leute sagen, hier, ich habe gerade eine koreanische Übersetzung gemacht, wollt ihr die haben? Und so gesehen kann es sein, vielleicht nicht überall auf der Welt, aber doch in ganz schön vielen Ecken, dass es dann halt eben auch benutzt wird.
Mhm. Kennen Sie zufällig die meistgenutzten Funktionen in Ilias?
Ja, also das, ich glaube, am meisten wird auch immer noch so der Kurs mit Dateien genutzt. Das ist für viele einfach der Einstieg ins E-Learning, einfach Materialien bereitzustellen, die man sowieso als elektronische Dateien vorliegen hat, Folien, irgendwelche Dokumente. So gesehen ist, glaube ich, auf fast allen Installationen, die man sich anguckt, das Dateiobjekt das verbreitetste. Wobei man dann immer fragen muss, ist das schon E-Learning oder ist das nur einfach, weiß ich nicht, Webseite mit Download-Möglichkeit. Aber viel genutzt mittlerweile werden zum Beispiel auch Tests, sei es so als Selbsttests, um einfach zu gucken, wo steht man denn, was kann man denn, welche Defizite hat man vielleicht noch, oder eben auch als E-Klausuren, als Ersatz zur geschriebenen Klausur. Das wird mittlerweile an vielen deutschen Hochschulen intensiv genutzt und ist ein beliebtes Feature und wird auch ständig weiterentwickelt. Und dann kommen aber auch so zunehmend so Funktionalitäten wie Wikis oder Portfolios, wo dann auch zum Beispiel die Anwender, die Studierenden selber auch so eine Plattform nutzen können und damit was erarbeiten können und nicht nur irgendwie konsumieren. Und das sind so schon mit vielleicht noch mit Lernmodulen so die verbreitetsten Funktionen, wobei man sagen muss, es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wo es eingesetzt wird. Nicht? Wir haben halt in den Hochschulen, wird Ilias schon auch ein bisschen anders eingesetzt als zum Beispiel in Unternehmen, wo wir auch präsent sind. Ne? Da werden dann zum Beispiel eher so Lernmodule eingesetzt, wo man irgendwas dann gezeigt bekommt. Das gibt es jetzt an den Hochschulen nicht so häufig. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen abhängig vom Kontext.
Mhm. Als wir hier an der Hochschule Wismar vor rund 15 Jahren StudIP und Ilias angeschafft haben, waren beide Plattformen noch sehr unterschiedlich. Jetzt überschneiden sich immer zunehmend Funktionen und es sind ja auch nicht die einzigen Plattformen an Hochschulen. Da gibt es ja noch Notenverbuchungsportale, Webseiten, Campus-Management-Systeme. Und wir kriegen oft das Feedback, ja, es sind so viele Plattformen und warum auch StudIP und Ilias? Können Sie dazu was sagen? Warum ist es trotzdem sinnvoll, beide Plattformen anzubieten?
Ich glaube, diese Kombination StudIP und Ilias, die ja auch über viele Jahre sich weiterentwickelt hat, die hat schon, ergänzt sich schon ganz gut, weil die Entwickler von StudIP einen starken Augenmerk auf diese ganze Organisation von Lehrveranstaltungen, sozusagen das Abbilden des Vorlesungsverzeichnisses, Buchungen, also Anmeldungen für Veranstaltungen, all diese Prozesse sehr gut abbilden und da auch viele Neuerungen immer wieder reinbringen. Das ist ein Bereich, um den wir uns gar nicht so stark gekümmert haben, weil wir uns eher wirklich so als klassische E-Learning-Plattform sehen und sagen, okay, dann die Leute kommen irgendwie in die Plattform über andere Systeme und dann machen sie dort halt eben Tests oder nutzen Lernmodule. Und so gesehen ist diese Kombination dieser beiden Tools eigentlich immer noch, finde ich, sinnvoll für Hochschulen. Dass natürlich sich auch StudIP dann Funktionen irgendwann einführt, die es auch vielleicht bei Ilias gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Wiki bei StudIP und es gibt ein Wiki in Ilias. Das liegt natürlich daran, dass auch eine Plattform wie StudIP gucken muss, dass sie so ein gewissen Blumenstrauß an Funktionalitäten hat, die dann auch nachgefragt werden, dass man nicht für all diese Sachen immer dann auch in Ilias installieren muss. Und umgekehrt gibt es natürlich auch in Ilias mittlerweile Funktionalitäten, Anmeldungen und so etwas, die man braucht, wenn man eben kein vorgelagertes StudIP hat. Aber da ist eigentlich die Abgrenzung, wenn man sich das geschickt konfiguriert und einstellt, finde ich immer noch ganz sinnvoll. Was natürlich durchaus auch passiert, ist, dass an einer Hochschule zwei Learning-Management-Systeme parallel betrieben werden. Ne, das gibt es natürlich auch. Da kann man dann fragen, gut, ist das sinnvoll oder ist das jetzt nur eine Geschmacksfrage, dass die eine Fakultät dieses LMS benutzt und die andere das. Aber ansonsten muss man halt auch sagen, das gilt auch zum Beispiel, wenn man sich die Konkurrenz anguckt, die Funktionalitäten ähneln sich natürlich auch dadurch, weil man immer wieder merkt, okay, die Leute wollen noch dieses, wollen noch jenes haben. Und dann versucht man das halt eben auch mit so einer Plattform zu bedienen. Und auf die Art und Weise ähnelt oder nähert man sich natürlich ein Stück weit an. Trotzdem, glaube ich, gibt es immer noch Sachen, wo man sagen kann, da ist Ilias gut und oder andere Plattformen, da sind die besser. Also so ganz alles einheitlich ist es dann doch nicht.
Sie hatten es vorhin schon mal erwähnt, das Stichwort Open Source. Ilias ist ja eine erfolgreiche Open Source Plattform. Was ist Ihrer Meinung nach die große Stärke von Open Source und wo hat Open Source vielleicht auch Probleme?
Also wir haben ja damals Ilias entwickelt, erst an der Uni und hatten gar nicht vor, dass wir das weitermachen. Und als das dann irgendwie nach einem Jahr ganz erfolgreich war und andere Hochschulen da auch ein Interesse dran hatten, das war 99, da haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Gründen wir jetzt eine Firma und stellen jetzt die Software her oder entwickeln wir das mit anderen weiter? Und wir hatten dann uns eigentlich jetzt auch aus dem Hochschulkontext heraus gesagt, lass uns das doch einfach mit anderen Hochschulen zusammen weiterentwickeln und dann ist natürlich Open Source die Lösung dafür. Und diese Idee, dass halt eben viele Schultern so eine große Entwicklung wie Ilias dann halt schultern können, viele, viele Menschen das schultern können, die halte ich für heute noch für sinnvoll. Und eigentlich zeigt ja auch die Geschichte, dass das der richtige Weg war. Und der große Vorteil halt eben zum Beispiel für die Hochschulen, die sich daran beteiligen, ist, dass sie halt eben einen starken Einfluss haben, wie so eine Plattform aussieht. Sie können also eben das Tool, mit dem sie im täglichen im Lehrbetrieb arbeiten, das können sie selbst mitgestalten. Die können selber Einfluss drauf nehmen. Und das ist ein Punkt, glaube ich, der, wo Ilias oder wo auch halt eben solche Open-Source-Systeme einen Vorteil haben gegenüber kommerziellen Systemen, die sich letztendlich zunächst mal verkaufen müssen. ne, und die halt eben andere Kriterien haben. Wir müssen eigentlich nichts verkaufen. Wir verschenken unsere Plattform und wenn jemand denkt, oder fehlt noch was, dann kann man eben was dazu tun. Und da habe ich den Eindruck, dass das eigentlich mit Open Source besser geht. Hat natürlich auch Nachteile. Ganz klar, so ein Open Source Projekt aufrechtzuerhalten, verlangt einiges an Koordination. Es ist manchmal auch ganz schön schwierig, mit so vielen verschiedenen Akteuren zu arbeiten. Und man muss ja dann auch irgendwie denjenigen, die Ideen haben und vielleicht auch Finanzierung haben, ja auch trotzdem gerecht werden und gucken, dass die da ihre Interessen ein Stück weit durchsetzen können, dass es aber trotzdem Kompromisse gibt. Das macht das Ganze manchmal zu einem größeren Drahtseilakt, das alles zusammenzukriegen und dann trotzdem dafür zu sorgen, dass das Tool sich immer noch in eine richtige und eine gerade Richtung weiterentwickelt. Da ist Open Source manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man das, wie wir finden, einigermaßen gut strukturiert und regelt, sicherlich ist mittlerweile der Entwicklungsprozess auch viel strikter und viel, viel organisierter, als er das noch vor 10 Jahren war. Aber wenn man das macht, dann geht es eigentlich gut und ich würde auch habe diese Entscheidung nie bereut und würde es auch nie ändern wollen. Mhm.
Was sind die nächsten technischen Errungenschaften? Jetzt kommt Ilias 5.4 im März raus. Was kommt da schon und was können wir uns von der nächsten großen Version, von der 6.0, versprechen?
Also es gibt bei uns seit einiger Zeit ein großes Thema, das ist sozusagen Attraktivität. Also Ilias noch attraktiver machen, noch besser auch nutzbar machen auf mobilen Endgeräten. Und da haben wir im Prinzip jetzt einen längeren Prozess, wo wir mit 5.4 schon erste Ergebnisse auch wieder präsentieren können. Es gibt zum Beispiel dann so eine ganz schöne Kachelansicht, um so Inhalte eines Kurses oder einer Kategorie mit Bildern zu visualisieren. Also nicht mehr einfach nur diese Listen untereinander, sondern dem halt einfach mehr mit Bildsprache auch zu arbeiten. Und wir werden das fortführen dann mit Ilias 6.0, da merkt man schon, 5.4, 6.0, da gibt es nochmal eine große Zäsur, wo wir halt einfach nochmal die Oberfläche, den Aufbau von Ilias überarbeiten und auch wirklich dafür dann zum ersten Mal sorgen, dass es sowohl auch für mobil als auch für Desktop entwickelt wird und gestaltet wird und auch in beiden Systemen eben gut läuft. Das ist ein großes Thema, das ist auch ein Thema, das schon länger, dem schon länger gearbeitet wird, viele Workshops und auch viele Entwürfe. Das wird sicherlich uns auch noch in der nächsten Zeit länger beschäftigen. Anderes großes Thema ist auch eben Vernetzung und auch die Einbindung von externen Tools. Also LTI zum Beispiel ist ein Standard, der es mir ermöglicht, externe Anwendungen, externe Lernprogramme oder einen Simulator oder so etwas einzubinden in Ilias einfach. Oder eben auch ein anderes Thema, XAPI, das ist sozusagen ein Protokoll, wo ich dann halt solche Informationen aus einer externen Anwendung, die gar nicht in Ilias selber drin verfügbar ist, dann aber trotzdem für den Lernfortschritt oder für den Lernerfolg in so einem Kurs einsetzen kann. Also das sind so einige der großen Themen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so Sachen, hier wird was verbessert, da wird was verbessert. Also wir versuchen eigentlich immer Bestehendes noch weiter zu optimieren und aber eben auch größere Themen dann wieder anzupacken und da dann halt irgendwie pro Release zumindest eine größere Neuerung dann eben auch reinzubringen.
Das klingt sehr spannend, da freuen wir uns drauf. Herr Kunkel, wir danken Ihnen vielmals, dass wir heute gleich die Gelegenheit nutzen konnten und Sie uns so tatkräftig Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, danke und danke für die Möglichkeit, hier Rede und Antwort zu stehen.
Ja, gerne. Auch dir, Jakob, vielen Dank, dass du diesen Podcast gemeinsam mit mir produziert hast.
Gerne, Anna.
Damit verabschieden wir uns für 2018 und hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und viele neue Ideen für die moderne Lehre. Und wie meine Großeltern immer so schön sagen, auf Wiederhören.